es für dich bei der Arbeit?
Es ist natürlich, das Internet ein ganz zentrales Arbeitsinstrument. Ich bin zwar nicht jetzt, allerdings ist natürlich seit einigen Jahren für Pressenbeschaffende natürlich das Internet auch mit ein wichtiges Medium der Publikation geworden. Also zahllose Magazine und Zeitschriften gibt es ja inzwischen nur online. Dabei ist allerdings auch anzumerken, natürlich ändert sich dann auch das Schreiben. Auch eines Journalisten für ein solches Medium. Also lange Sätze, längere Sätze kann ich mir nur erlauben in gedruckten Presseerzeugnissen.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja auch wieder für die Presse eigentlich eine Chance. Im Netz gibt es mehr Platz. Die Zeitungen sind oft geizig mit dem Platz. Also eigentlich kann man da zum Beispiel Rezensionen wieder länger schreiben, oder?
Länger, aber in kürzeren Sätzen.
Okay.
Mehr in Häppchen abgeteilt quasi.
Ja, weil natürlich die Aufmerksamkeitsspanne vor einem flimmernden Bildschirm noch kürzer ist als vor einem.
Man drückt es jetzt dann eh aus.
Vor einem gut gedruckten Buch. Inzwischen gibt es ja den Trend wieder zurück zum schönen, anfassbaren, liebevoll ausgestatteten Buch, wo das Papier nicht blendet, der Satzspiegel angenehm ist und eine wunderbare Schrift ausgebildet ist.
Genau, hier riecht doch ein bisschen nach.
Und genau das fehlt ja.
Genau.
Da gibt es dann
eine
Standardschrift und zum Teil eine ziemlich unterirdische grafische Gestaltung.
Natürlich. Jetzt aber die Autorität, wir haben es auch von der Hebamme, natürlich gab es einen Verleger, einen Agenten, der die Literatur vermittelt an die Öffentlichkeit. Und jetzt kann ja eigentlich jeder veröffentlichen im Netz. Also jeder kann eine Zeitung eigentlich gründen, das Online-Magazin. Jeder könnte ganze Romane ins Netz stellen. Das verflacht sich jetzt eigentlich so diese, sagen wir mal, diese Bühne des Veröffentlichens.
Ja, ich erinnere mich, das ist jetzt 15 Jahre her, da war ich noch an der Hochschule. Ich habe unterrichtet, hatte einen Kollegen, das war so ganz am Anfang noch, als das Internet bei weitem nicht so selbstverständlich war wie heute. Der hielt einen Vortrag über das Netz, das war seine Hypothese, das Netz als Rückgewinnungsprojekt. Was er damit meinte war, dass das Netz die Möglichkeit gibt, die Leute sozusagen wieder zusammenzuführen, also ein humanes Rückgewinnungsprojekt, was durch die Oberfläche eine besondere Art von Demokratie schafft. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich habe eher das Gefühl, das ist so ein Pool, wo jeder rumwühlen kann. Und diejenigen, die ohnehin bekannt sind, die sind auch bei diesem Pool an der Oberfläche. Und die anderen kann man durch Zufall im Untergrund vielleicht fischen, aber dann ist es wirklich ein Zufall.
Aber und wie ist es aus der journalistischen Sicht, wenn da jeder in die ganze Welt publizieren kann über das Netz und du schreibst einen Artikel und das kommt einmal dann in der Zeitung und dann landet es in dem Altpapier?
Ja, dann ist natürlich zwei Tage später mein Fischhändler sehr glücklich. Um nochmal auf das Stichwort Hebamme kurz zurückzukommen. Ich habe ja inzwischen den Eindruck gewonnen, dass es mehr Hebammen als Produzenten von Texten gibt. Die Kriterien, da stimme ich zu, die verflachen sich. Sie werden einerseits demokratischer, andererseits völlig unübersichtlicher, weil man die Autorität in Anführungszeichen gar nicht mehr einschätzen kann. Und deshalb ist zum Beispiel die Bewertung auf den Seiten von Amazon für viele viel wichtiger als das, was in einigermaßen seriösen, sagen wir mal, On- und Offline-Zeitschriften erscheinen.
Das ist ein Problem eigentlich, oder?
Das ist ein Problem, wo jetzt zum Teil auch einige Kollegen und Kolleginnen von Ihnen auf gegen aufbegehren. Also Mitte der Woche gab es einen Aufsatz von diesem historischen Romancier Titus Müller, der sich lang und breit echauffiert hat, wie schrecklich seine Bücher auf den Seiten von Amazon von sogenannten Lesern bewertet werden. Das ist glaube ich, das elementare Problem eines Mediums wie des Internets. Man weiß nicht, wer schreibt. Man kommt, wenn man sich irgendwo per Stichwort eingoogelt, auf eine überdimensionale Anzahl von Seiten, wo man nicht weiß, ist das ein privates Weblog, niederes Tagebuch, Zeitschrift, Ableger irgendeines renommierten Printproduktes. Das ist, glaube ich, etwas, was auch natürlich das Einschätzen erstens mal der Stimme und zweitens auch der besprochenen Literatur ziemlich bedenklich erscheinen lässt. Und das heißt, es gibt ja inzwischen auch Autorinnen, die Bücher ganz dezidiert nur ins Netz stellen. Also die Jelinek hat jetzt ihren
Roman. Häppchen. Kann man jetzt jeden Tag oder jede Woche lesen gehen, ne?
Ich wollte noch was sagen zu dieser Klage über die Rezensionen von sogenannten Laien. Also ich meine, der Herr, der mich darüber beklagt, könnte sich selber ja auch rezensieren. Dass diese Möglichkeit gibt es ja inzwischen unter einem Deckmarkennamen, sich wunderbare Rezensionen zu schreiben und seine eigenen Bücher anzufallen.
Ja, das vorher nicht. Die Verlockung ist schon da. Das meine ich.
Also nicht, dass ich das schon gemacht habe. Aber,
aber die Hebammen... aber die Hebammen haben ja die Funktion, dass Kinder das richtige Baby mit auf die Welt zu bringen, zu helfen, zu sagen, das ist jetzt unser Kind, das ist das Baby, das ist jetzt neu da. Und deshalb würde ich mal sagen, dass doch die Printversion des Textes dann wieder das autorisiert, was so viel geschrieben wird. Das heißt, das Internet könnte die Papierversion wieder aufwerten. Versteht ihr, was ich meine? Ist das vielleicht eine Chance wieder für die klassische Zeitung, für das klassische Buch, diesen Text dann wieder so ans Tageslicht zu befördern, dass man merkt, das sind richtige, seriöse, journalistische oder schriftstellerische Texte?
Ich weiß gar nicht, ob das was mit Seriosität zu tun hat. Ich würde schon sagen, so wie ich am Anfang meinte, dass es das Physische ist was anderes. Also es ist, ich denke auch, deswegen hat das Buch, Kollegen sehen das mitunter ganz anders, aber das Buch hat deswegen eine Chance, weil es physisch ist. Und wobei mir jetzt einfällt, ich gehöre der Generation an, die noch der Meinung ist, sie bräuchte Physis. Es kann natürlich auch sein, dass diejenigen, die heute vom Rechner groß werden, irgendwann meinen, man braucht das gar nicht mehr. Also ich brauche es jedenfalls noch. Und für mich ist das Argument für das Buch wirklich die Physis, also das Haptische und auch eben das Unabhängige. Also dass ich das einfach mit mir tragen kann. Und nicht dieses das Übertragen oder das Ephemere, was durchaus das Netz ja auch hat. Also finde ich diese Flüchtigkeit, wo man ja auch immer auf den Weblogs immer was ändern kann oder da mitarbeiten kann, das ist so, es gibt zwar diese Archive, wo das auch alles so bleibt, aber selbst bei diesen Wikipedia-Einträgen kann man ja bei anderen Leuten wild mit rumwühlen. Also es hat schon auch was sehr Ephemeres und das ist bei einem Buch einfach nicht so. Das ist da und selbst mit allen Druckfehlern drin.
Wie viel hast du?
Wie viel Druckfehler? Viele.
Aber ich meine, die Autorität, das Seriöse ist ja, dass ja mehr Menschen mitarbeiten an diesem Text, bis sie da ist. Also im Internet kann ich eins zu eins das scharf stellen und dann ist es da draußen. Und beim Buch oder bei der Zeitung wahrscheinlich auch, gibt es Gegenlesen, Korrekturen, man redigiert einen Text, bis dann entschieden wird, der geht jetzt raus.
Richtig, also wenn man den Unterschied zwischen Zeitung und Internet bildlich ausdrücken möchte, dann ist das eine ein Nadelöhr und das andere ist ein riesengroßes offenstehendes Tor, durch das jeder gehen kann. Und bei einer Zeitschrift, bei einem gedruckten Medium ist das natürlich ganz was anderes. Das heißt, man hat erstmal sehr exklusiven Zugang als Mitarbeiter, man muss erstmal Mitarbeiter werden und das Prestige ist natürlich auch etwas anderes. Ob man nun sich in irgendein ominöses südkoreanisches Literaturmagazin via Internet einwählt oder ob man österreichische Traditionszeitungen liest oder
eben, das ist der Werdegang, ist das viel länger, es gibt mehr Qualitätsfilter, die durchgangen werden müssen, bis ein Text dann den Leser erreicht. Also mit anderen Worten, doch das Internet, obwohl es omnipräsent ist, ermöglicht eigentlich dem gedruckten Wort wieder mehr Kraft, mehr Substanz, mehr Glaubwürdigkeit. Also es autorisiert wieder das Gedruckte. Also ein Gegeneffekt. Und die Hebammen, wir haben es gesagt, wer sind für euch die Hebammen, wer vermittelt eigentlich die Literatur? Wie war das eigentlich bei dir? Also wie kam dein erster Text, den du geschrieben hast, eigentlich ins Buch?
Weil mich ein kleiner Verlag angerufen hat, der auf mich aufmerksam wurde, weil eine Freundin einer Zeitschrift drei Kurzgeschichten geschickt hat, also über sehr viele Wege. Ich glaube, das ist schwer zu sagen, wer oder was die Hebammen der Literatur sind. Ja, schwer zu sagen. Es ist, wenn man Glück hat, gibt es Kritiker, die wohlmeinend sind und die einen von Anfang an begleiten. Das, glaube ich, ist wichtig, dass, weil das auch so ein Echo oder so ein Rückkopplungseffekt ist, dass man zunächst mal lernt, sich selber ernst zu nehmen, was man da macht, und dann wiederum lernt, sich selber nicht ganz so ernst zu nehmen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Oder beide Schritte sind wichtig, und das muss über irgendeine Form von Aufmerksamkeit von außen funktionieren. Das kann man sich nicht selber geben, ansonsten muss man sich den Rest natürlich selber geben. Klar. Mhm. Aber das ist vielleicht diese Aufmerksamkeit von außen, das ist eine Funktion, die, würde ich sagen, sehr wichtig ist.
Mhm. Bei dieser Zeitung, wie ist das für dich, wenn du das schreibst, es wird redigiert, es wird noch diskutiert, es gibt Blattkritik vielleicht auch bei euch, weiß nicht. Dass der Moment, wenn du das sagst, der Artikel ist mir gelungen, der steht jetzt so, wie ich ihn geschrieben habe, und so geht er raus. Wer sind für dich die Hebammen als Qualitätskontrolle?
Das sind natürlich, ich muss da jetzt einschieben, ich bin freier Journalist und schreibe doch für zahlreiche, höchst unterschiedliche Redaktionen und höchst unterschiedliche Redakteurinnen und Redakteure. Das sind natürlich für mich die direkten Ansprechpartner in den Redaktionen. Mhm. Ich für mich selber kann natürlich auch mittlerweile einigermaßen beurteilen, ob mir ein Text etwas besser gelungen ist oder ob es sich eher so im üblichen Spektrum bewegt. wenn dann tatsächlich ein Text von der Sorte A gedruckt wird, dann freut es mich natürlich doppelt. Mhm. Das möglichst auch ohne Änderungen gedruckt zu sehen. Mhm. Kurzer Einblick in die Praxis. Wenn ich von den Redaktionen nichts höre, dann ist das eine gute Nachricht. Rückfragen passieren immer nur, wenn diffizile Fragen auftauchen oder wenn etwas nicht verstanden wird oder wenn plötzlich das Verb von mir nicht mehr im Satz auffindbar ist. Solche Geschichten. Mhm. Ich habe gestern Abend selber nochmal nachgedacht, wieso du mich zu den Diskussionen über die Hebammen in der Literatur eingeladen hast. Mir kam da zuerst der Gedanke, der Kritiker gilt ja eigentlich eher weniger als Hebamme. Im besten Falle begleitet er eine Autorin oder einen Autor über eine lange Zeit, aber üblicherweise erfüllt er ja nicht die Rolle, die ein Robbenjäger in der Antarktis zumeist spielt, nämlich er tritt mit einem stumpfen Gegenstand auf und nähert sich diesen unschuldigen neuen Köpfen.
Häutet sie
und der stumpfe Gegenstand ist dann zumeist sein Kopf. Also das, die Beziehung von Autoren und Kritikern ist ja manchmal doch ein durchaus gespanntes, manchmal auch ein sehr erfreuliches. Also es passieren also wirklich wunderbare Begegnungen oder auch sehr schöne Korrespondenzen. Also ich habe im letzten Herbst ein Buch eines Schweizer Autors gelesen und besprochen.
Wer war das?
Gerold Spreth. Mhm. Und dessen erstes Buch habe ich gelesen, als ich 14 Jahre alt war. Das ist schon einige Jahre her. Also fast ein Vierteljahrhundert, etwas mehr. Und ich bekam von ihm eine Postkarte, weil er zufällig diesen Text in der Zeitung gelesen hat.
Beeinflusst das deine Kriterien fürs nächste Buch und für nächste Buchbesprechung?
Es hat zumindest die Beziehung zu seinem Verleger geändert, weil der mich sofort anrief und sagte, im nächsten Herbst kommt ein neues. Das bekommst du. die Postkarte wanderte natürlich vorne in das Buch hinein. Mhm. Also in diesem Falle hat es mein Beurteilungsverhältnis nicht geändert. Erstens mal kenne ich den Autor schon seit, oder dessen Bücher schon seit längerem. Zweitens hat natürlich jeder Kritiker für sich relativ schnell eine Auswahl getroffen, welchen Autor, welche Autorin verfolge ich. Ja. Welche lasse ich links liegen? Mhm. Also für welche stehe ich da nicht als Hebamme oder als Prüfer überhaupt zur Verfügung? Und die Liste für das Zweite ist viel länger als die Namensliste für das Erste, oder? Das ist völlig klar.
Aber es kann dich schon beeinflussen, wenn du zum Beispiel die charmante Barbara Baumgartz kennengelernt hast und jetzt kommt im nächsten Jahr ein Buch raus. Das ist ja schon ein ganz anderes.
Bitte, ja.
So ein Grundgefühl mitschwingt und vielleicht die eigentliche, sag mal, Auseinandersetzung mit dem Text menschlich beeinflusst. Im positiven Sinne zum Beispiel, also sich der Autorin zum Beispiel.
Ja, entweder im positiven Sinne oder im negativen Sinne. Also ich habe den Namen, sage ich jetzt nicht, ich habe jetzt während dieses Sprachsatzfestivals auch einen Autor für mich entdeckt, dessen Bücher ich nicht lesen möchte, weil ich ihn selber erlebt habe.
Sowas
gibt es auch. Ja. Sowas gibt es auch. Aber ich werde natürlich mir, morgen bin ich wieder im Büro, mal die Vorschau vom Dietrich Verlag nochmal rausnehmen.
mich erinnert dieser Zusammenhang jetzt an etwas, ich habe tatsächlich einen Kritiker, der mich, oder einen Rezensenten, der mich von Anfang an begleitet hat und der mir irgendwann mal bei einer Recherche sehr geholfen hat. Also es ging um Musik, um ein ganz bestimmtes Musikstück in einem Roman und ich hatte den Titel von diesem Musikstück und mir fehlte aber der Refrain im Ohr. Mhm. Und ich wusste, wenn ich ihn anrufe, er weiß das sofort, weil er ein wunderbarer Jazzkenner ist. Und klar, hat mich dann zurückgerufen und hat mir das vorgesungen. Und in diesem Roman hinten, wo ich einigen Leuten dankte, dankte ich auch ihm. Und ich habe ihn so sehr in Verlegenheit gebracht, weil er dieses Buch rezensieren wollte. Ah. Und hinten stand, er hat es trotzdem rezensiert. Also irgendwie ist er da professionell dann drüber hinweggeglitten. Aber er hat es in der Rezension erwähnt, dass er hinten drin steht.
Aber die Professionalität wäre ja eigentlich, dass man ja ein Buch trotzdem bespricht, oder ja negativ, also jetzt in dem Fall könnte es ja negativ besprechen, das wäre eigentlich diese konkrete Auseinandersetzung mit dem Text, die differenzierte Kritik. Und vielleicht ist man sich zu nahe zwischen Autorinnen und Autoren und Kritiker. Vielleicht müsste man hier noch eine Distanz schaffen, um diese eigentliche Literaturkritik im eigentlichen Sinne wahren zu können.
Also darauf ein eindeutiges Jein. es wird, und die Erfahrung habe ich schon in diesem Jahr stärker als in den letzten zwei, drei Jahren gemacht, es wird von Redaktionen, von Zeitungen immer weniger die klassische Rezension gewünscht, sondern eher das Porträt, die Begegnung. Also ich wandere mit Peter Handke durch den Chaos in Slowenien. Das heißt, da kommt immer mehr, immer stärker ein Human Touch hervor. Das ist natürlich für die Autorinnen und Autoren andererseits auch immer schwieriger. Das ist also auch eine Entwicklung, die man aus Frankreich kennt oder aus den USA. Jemand, der sich gut verkauft, der telegen ist, hat natürlich, wenn es in diese Genres reingeht, der Reportage, des Porträts, viel größere Chancen, als jemand, der absichtlich Distanz hält oder sehr jung ist und noch relativ unerfahren im Umgang mit diversen Existenzen aus dem Kulturleben. Das ist eine Entwicklung, die allerdings definitiv zunehmen wird. Und das ist natürlich auch etwas, was professionelle Leser wie mich auch immer stärker ins Nachdenken bringen. Ich versuche immer noch sehr stark zu trennen zwischen dem Buch, das ich lese, und dem Autor oder der Autorin, die ich eventuell schon kennengelernt habe.
Und jetzt von Autorenseite würde ich sagen, dass das sehr, sehr anstrengend ist, weil man plötzlich darüber nachdenken muss. Mir ist das jetzt mit einem Bericht über den Toten von Fassie auch so gegangen. Man muss darüber nachdenken, wie viel man eigentlich von sich preisgeben möchte. Also man denkt plötzlich über Intimitäten nach. Und ich hatte also ein Interview am Telefon gegeben. Ich kannte die Journalistin nicht. Ich kannte Beiträge, die sie gemacht hat. Das war so eine Hochglanz-Frauenzeitschrift. Und ab einem gewissen Punkt wollte sie dann in mein Privatleben einsteigen. Das möchte ich aber jetzt eigentlich nicht aufschlüsseln. Und dann stellte sich heraus, als ich dann diesen gar nicht so, also das Foto war so, der Artikel war so, stellte sich dann heraus, dass sie doch, ich weiß nicht über welche Kanäle, aber wirklich was über mein Privatleben rausgefunden hat. Und das war mir unangenehm. Also es war jetzt nichts Schlimmes. Also. Aber es fühlte sich nicht angenehm an. Ja. Und das ist ein Fakt, der jetzt dazukommt, also wo man, glaube ich, vor 20 Jahren gar nicht drüber nachgedacht hätte.
Also die Personenbezug ist immer wichtiger im Journalismus. Ja. Also wieder aus Darstellung der Person quasi. Ja. Ja.
Also Home Stories.
Und ja, natürlich.
Genau. Und furchtbar,
zum Beispiel Beate Rothmeier, die ja gestern hier im Medientum lag, hat das ja auch sehr schön ausgedrückt. Das ist die Aussagen bewegen sich dann zwar im selben Medium, der Sprachen, aber erstmal ist das Verhältnis der Autorin, des Autors zum Buch inzwischen ja etwas anderes geworden. Also Tote von Passy haben sie das Manuskript irgendwann letztes Jahr abgeschlossen, nehme ich an. Sich selber zu kommentieren ist ja nun wirklich das Verwegenste, was es mit so geben dürfte. Und andererseits ist natürlich so ein Festival wie Sprachsalz für Autoren Zeitdiebstahl, muss man ja so ganz sagen. Sie können nicht schreiben, sie brauchen dann wieder Zeit, um in einen neuen Text hineinzukommen.
Das würde ich ganz anders sehen. Gerade da wir jetzt im Moment so über Aufmerksamkeit der Medien, Transport durch die Medien sprechen. Ich habe es hier in Sprachsalz so empfunden, dass das für mich eine Zeit war, wo ich mich wie lange nicht mehr auch auf die Sprache der anderen konzentrieren und einlassen konnte. Also ohne, also wirklich jetzt ohne über das nachzudenken, worüber wir jetzt sprechen. Und das fand ich immens angenehm. Also dass der Markt abwesend war, dass die Konkurrenz abwesend war, dass das Reden über eigentlich abwesend war, sondern dass man diese Polyphonie der vielen Stimmen hatte. Auch von den Kollegen, das fand ich ganz toll. Also das war, und da käme gar nicht auf die Idee, das als Zeitverschwendung, sondern eher so wirklich als so ein unverhofftes Geschenk zu empfinden. Außerdem nachts, man hat ja hier einen Rechner, man kann ja nachts weiterarbeiten.
Für dich war das natürlich jetzt keine Zeitverschwendung, weil du warst auch hier aus beruflichen Gründen.
Richtig.
Und das vermischt sich jetzt aber auch doch mit ein bisschen Urlaub, Bergsicht und so und Diana Bar.
Nein, das ist nicht. Strikte Arbeit, also das war.
Ist es strikte Arbeit?
Halbtage, nein, natürlich ist das in einer solchen Umgebung natürlich höchst angenehm, Leuten zu lauschen, deren Texte man vielleicht kennt, für sich selber neue Entdeckungen zu machen. Und vor allem Autoren und Autorinnen zu sehen, die aus der Ferne kommen, und zwar aus einer Ferne, die nun wirklich fast antipodisch ist. Also, wer hätte von uns schon Raymond Federman in San Diego aufgesucht?
Stimmt.
Und Truth Weiss in Albion, da fährt man erstmal von San Francisco nochmal knapp 4 Stunden, hat mir die alte Dame erzählt. Durch verschiedene Wälder, also wenn man das auf sich nimmt, fährt man lieber nach Hall.
Also die Landschaft hat dir eigentlich sehr viel geboten, also dir ermöglicht damit in wenigen Tagen, mit wenigen Kilometern viele interessante Persönlichkeiten zu erreichen für deinen Job.
Ja, eindeutig ja. Und vor allem natürlich, weil auch das die Equipe so weit gestreut ist. Also das reicht ja von Südtiroler Dadaisten, den wir gestern Abend noch erleben konnten, heute Nachmittag noch auf der Freitagsterrasse des Hotels erleben werden, bis zu Leuten, die man aus aus literarischen Historiografien kennt, wie Anne Waldman, die dann jahrelang mit Jack Kerouac und mit Ginsberg zusammengearbeitet hat. Und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend, auch zum Teil deshalb beeindruckend, weil es ein derartiges weites Spektrum an Rezitationen und Weisen gibt. Von Carla Haas über Anne Waldman bis zu Matthias Schönweger.
Du hast sofort zugesagt, dass du die Anfrage bekommen hast?
Ja, aber ich habe sofort zugesagt. Ich war aber durch meine Klagenfurter Mentorin Imma Rakusa, die vor 2 Jahren hier gelesen hat, infiltriert. Sie sagte, freu dich darauf, du musst das sehen. Ganz toll da. Also,
und das hat sich bestätigt?
Das hat sich eingelöst.
Sehr schön. Jetzt grundsätzlich aus der Kritikersicht, wie bist du wohl bei der Auswahl der Bücher, die du besprichst? Sind das die Vorschauen, sind das jetzt so Festivals oder sind es auch einmal einfach Fragenstellungen? Jetzt möchte ich wieder mal einen Autor irgendwie aus dem Tessin oder aus dem Tirol kennenlernen. Wie gehst du da vor? Wie ist deine Auswahl?
Die Auswahl ist natürlich durch die Jahre schon einigermaßen ausgeprägt. Also das erste Medium ist immer die Vorschau, und zwar schon die allererste Stufe der Vorschau. Genau. Da gehe ich doch vielen Damen und Herren aus der Presseabteilung schon sehr früh auf die Nerven und fordere dann schon am liebsten die erste elektronische Form an. Das passiert dann meistens, also das werde ich jetzt schon ab Anfang Oktober für das Frühjahr einleiten. Dann werden diese Vorschauen durchgeforstet. Ich erstelle mir eine Liste. Die Liste fällt dann natürlich viel kürzer aus als die gesammelten Inhalte der Vorschauen, weil ich natürlich bestimmte Vorlieben oder bestimmte Antipathien habe. Das ist ganz natürlich. Und ich natürlich auch weiß, was interessiert meine Abnehmer, die Redaktionen, wem kann ich was anbieten, wem kann ich definitiv da etwas nicht anbieten. Und daraus kristallisiert sich dann eine große Liste, mit der ich dann in vielen aufgebrochenen Teilen hausieren gehe. Ja. Buchstäblich.
Ja. Und ab wann beschließt du ein Buch, das dir nicht gefällt? Du wählst ja aus Sympathien oder aus Interessen diese Vorschauen, diese Titel.
Richtig. Die Fälle sind glücklicherweise relativ selten. Mhm. Es passiert aber immer wieder, dann und wann, dass ein Redakteur sagt, ich habe hier noch ein Buch nicht vergeben, wollen Sie das machen? Das sind dann immer so die Fälle, wo das Zähneknirschen dann leicht beginnt. Mhm.
Dann ist es doch praktisch, wenn man ein Buch liest, das einem nicht gefällt, dann muss es einfach lesen. Und dann noch darüber schreiben.
Oder noch drüber schreiben, ja. Es ist natürlich dann dieser Balanceakt. Ja. Will ich nun einem Redakteur, will ich den als Kunden halten? Bespreche mal von 10 Büchern ein Elftes, das mir definitiv nicht liegt. Oder weniger liegt als viele andere, die ich lieber für ihn hätte besprochen. Das sind zum Teil starke Kompromisse. Mhm. Ich mache das jetzt seit knapp 7 Jahren in Vollzeit und davor so immer wieder ab und an aufsteigend. Und in den 7 Jahren sind vielleicht 7 Vollverrisse von mir erschienen.
Also das 7?
7.
7 Vollverrisse,
also wo ich wirklich dann meine Wut über die verlorene Zeit nicht mehr bändigen konnte. Und eines, das erzähle ich in Österreich immer sehr gerne, eines dieser Bücher stammte von Erika Fluha und das war mir eine richtige Freude.
Rezensierst du nicht Bücher?
Von Toten, ja.
Von Toten, ja. Ist das wieder diskutiert, ist das mit dieser Bestenliste? Der Löffel ist da sehr groß, dass zum Beispiel Schriftsteller in dieser Jury sind. Die gehören da nicht in die Rezensentenliste. Wie siehst du das, wenn Autorinnen und Autoren sich gegenseitig besprechen?
Ich glaube, das ist sehr persönlich. Also ich mache das nur bei toten Kollegen, weil ich Angst habe, nicht genug Distanz zu haben. Also jetzt nicht, dass ich mich fürchte davor, klar zu sagen, was ich von dem Buch eines anderen Autors halte, sondern dass ich das Gefühl habe, ich lese dann mit zu wenig Distanz, zumal wenn man die kennt oder so. Mhm. Das ist mir. Und ich käme nie auf die Idee, einen Kollegen zu verreißen, weil ich das Gefühl habe, das ist so die eigene Familie, auch wenn man natürlich gegeneinander kämpft und konkurriert oder so, aber trotzdem. Also in dem Moment möchte ich nicht auf die andere Seite überwechseln. Bei den Toten ist es was anderes. Und da habe ich sowieso also ich habe jetzt gerade für den Funk was über mein Lektorat gemacht, da hat man dann so Auftraggeber, die wissen dann genau, Barbara Bongertz macht das und Dorothea Diekmann macht das gerne und so. Und dann kriegt man das schon zugeteilt. Aber ich habe gerade jetzt bei diesem Buch auch zwei wunderbare Rezensionen von Kolleginnen gehabt, die mich sehr berührt haben. Also es gibt Kollegen und Kolleginnen, die können das. Also die, denen fehlt diese Distanz, die haben das einfach. Mhm. Ich glaube, das ist sehr persönlich, das ist ein Standpunkt oder eine Einstellung.
Bei den Rezensenten sagt man vielleicht auch mal ab und zu, dass zum Beispiel der Run auf wichtige Titel, bessere Titel unter anderem groß ist, weil man auch hofft, auf der zweiten Auflage, auf dem Klappentext zitiert zu werden. Wie siehst du das so? Ist das tatsächlich der Fall, dass man also, dass da ein bisschen Konkurrenz unter den Rezensenten besteht?
Ja, natürlich, natürlich. Also es gibt ja dieses Bonmot eines, also das Honorar eines Journalisten besteht aus 100% und diese 100% setzen sich zusammen aus 30% Geld und 70% Narzissmus. Natürlich ist man geschmeichelt, wenn man muss ja nicht unbedingt auf der Rückseite des Schutzumschlages auftauchen, sondern auch den Vorschauen.
Also ja, das heißt,
man bespricht ein Frühjahrsbuch und dann in der Herbstvorschau ist das dann nochmal extra beworben und man sieht seinen Namen, das kitzelt eindeutig die Eitelkeit. Und ich gestehe offen, wenn solche Vorschauen bei mir ins Haus wird, dann sage ich das meiner Frau. Also das
guck mal, heute ist eine Hansel-Vorschau zitiert, zum Beispiel. Ja,
Dörnemann hat mich auf Seite 1 wörtlich mit Namensnennung gehabt. Also das ist natürlich schon ein schöner Tag gewesen, ja.